Hallo und herzlich willkommen zu Luft nach oben, dem Beatmungspodcast. Ich bin Romina.
Und ich bin Georg.
In unserer letzten Folge waren wir live auf dem COSI-Kongress in Konstanz unterwegs, also eine ganz besondere Episode für uns. Wir haben dort direkt vor Ort über die Bauchlage gesprochen, warum sie überhaupt eingesetzt wird und was physiologisch dahinter steckt. Es ging also vor allem um die Frage, warum wirkt die Bauchlage eigentlich so gut bei unseren Patientinnen und Patienten mit ARDS? Vier Mechanismen spielen dabei eine ganz besondere Rolle: die Position des Herzens, das Shape-Matching, der sogenannte Slinky-Effekt und die Verteilung des Pleuradrucks. Wir haben die Proseva-Studie kennengelernt, die erstmals gezeigt hat, dass die Bauchlage bei schwerem ARDS sogar die Sterblichkeit senken kann. Und noch ein ganz wichtiger Punkt: die Bauchlage dient nicht nur der Verbesserung der Oxygenierung, sondern insbesondere der Lungenprotektion. Heute schauen wir uns die ganz praktische Seite an. Wann setzen wir die Bauchlage ein? Wie führen wir sie konkret durch? Und wie lange lassen wir unsere Patientinnen und Patienten eigentlich in Bauchlage? Starten wir vielleicht mit der Frage, wann machen wir die Bauchlage?
Ja, da muss man ja nur die Proseva-Studie anschauen. Die sagt ja ganz klar, ab einem Horowitz-Quotienten, also einem PaO2-FiO2-Quotienten von 150 mm Hg, sollen die Patienten auf den Bauch gedreht werden. Für diese Krankheitsschwere, also ab da darunter, ist es nachgewiesen, dass es die Überlebensrate unserer Patienten verbessert. Wenn man jetzt sich natürlich die Pathophysiologie klar macht und die Wirkmechanismen, die du eben noch mal rekapituliert hast, dann ist es wahrscheinlich sinnvoll, schon die Patienten schon früher auf den Bauch zu legen. Also wenn sie in die Richtung dieses Schweregrades gehen, also da kann man, was weiß ich, bei 190 oder sowas anfangen. Also jedenfalls, wenn die Krankheitsschwere zunimmt, dann macht es Sinn, die Patienten auf den Bauch zu legen. Zumindest sagt das die physiologische oder pathophysiologische Überlegung. Hart nachgewiesen, wie gesagt, ab 150. Aber man muss ja irgendeine Klassifikation machen. Also der pathophysiologische Sinn heißt, wenn ich so ein schweres Krankheitsbild habe oder mich dahin bewege, dann lieber zu früh auf den Bauch als zu spät.
Dann wieder ganz wichtig für uns: wir sollen die Patienten also gut beobachten und dann auch klinisch abschätzen, ist es jetzt sinnvoll oder nicht. Oder?
Genau, ich glaube, das kann man nicht oft genug sagen. Diese Daten aus Studien, wie gesagt, man muss die Patienten immer in irgendwelche Kategorien fassen, aber das sollte nicht dazu führen, dass man das eigene Hirn abschaltet.
Okay, dann kommen wir jetzt zur nächsten großen Frage: wie setzen wir die Bauchlage eigentlich konkret um? Denn ganz klar ist ja, es kann einiges passieren, zum Beispiel eine Dislokation vom Tubus, Verrutschen von Kathetern oder Drainagen und vor allem die Druckstellen. Ja, Georg, was würdest du sagen? Wie machen wir es?
Ja, das sind ja mehrere Aspekte. Also ich glaube, der Vorgang des Lagerns an sich hat ja ein gewisses Risiko und die Dislokation, das, was du eben genannt hast. Und das kann man dadurch unwahrscheinlicher machen, dass man eine klare Rollenverteilung hat. Es hat sich bewährt, dass die Ärztin, der Arzt am Kopf steht und den Tubus und vielleicht auch den ZVK sichert und das Ganze sozusagen den Überblick behält, wer was macht sozusagen. Idealerweise, je nach Gewicht des Patienten natürlich, sollte an jeder Bettseite sollten zwei Personen stehen, die sich um die Lagerung des Körpers sozusagen kümmern. Und das ist natürlich schon eine Menge Personalaufwand. Also man braucht 5 Leute. Manchmal braucht man sogar mehr, wenn der Patient wirklich schwer adipös ist. Das heißt, es ist sinnvoll, das natürlich zu so Schichtwechselzeiten zu machen, wenn man einfach genug Leute vor Ort hat. Das sollte jetzt nicht unbedingt eine Bauchlage verhindern oder so, aber das sollte zum Beispiel darüber entscheiden, wann drehe ich ihn wieder zurück und wann mache ich das nächste Lagerungsmanöver. Also ein bisschen kluge Planung ist schon wichtig, dass man nicht Personalknappheit hat. Also eine Bauchlagerung ist dann schon nicht ganz ungefährlich, wenn man eben zu wenig Personal hat. Und wenn man Personal hat, was vielleicht in der Maßnahme nicht so erfahren ist. Das ist vielleicht auch noch ein Punkt. Je häufiger man das macht, desto ungefährlicher wird das auch. Also erfahrene Teams legen auch Patienten zum Beispiel unter ECMO auf den Bauch. Da hat man ja noch viel mehr Schläuche, die dislozieren können, wo die Dislokation so richtig gefährlich ist. Also geordnetes Vorgehen ist wichtig, so ähnlich wie bei einer Intubation, haben wir in einer der letzten Folgen besprochen. Geordnetes Vorgehen ist eben ganz, ganz wichtig, um die Risiken zu minimieren. Die werden nicht auf Null gehen, aber sie lassen sich doch einigermaßen beherrschen. Das ist, glaube ich, das Wichtigste.
Also geordnet und vor allem auch die Kommunikation ganz wichtig, dass es jemanden gibt, der auch die Kommandos quasi steuert und ist vielleicht dann derjenige, der am Kopf steht.
Genau, ja.
Und um die gefürchteten Druckstellen zu vermeiden, sollten wir vor allem Rollen, Polster, alles, was so die Station hergibt, auch möglichst nutzen. Und dann unter Brustkorb lagern, unter das Becken lagern. Und ganz wichtig, auch so bestimmte Prädilektionsstellen beachten. Bei Frauen zum Beispiel auch auf die Brust achten, die Mamillen achten. Beim Mann aufs Genital, dann Augen, Nase, Kinn natürlich auch ganz, ganz wichtig, gut unterstützen.
Ja, bei der Frage, was man verwenden sollte, hängt so ein bisschen davon ab, welche Matratzen man hat. Also wir haben die Erfahrung gemacht, wir haben früher immer alles Mögliche zum Beispiel unter den Kopf gelegt, zum Beispiel so eine Latex-Schale unter den Kopf, weil die Druckstellen im Gesicht sind besonders gefürchtet. Irgendwann haben wir andere Matratzen gekriegt, so belüftete Matratzen, hatten wir vorher auch schon, aber ein anderes Fabrikat. Und auf einmal haben wir festgestellt, dass wir diese Kopfschalen nicht mehr brauchen. Das heißt, und wir hatten dann viel weniger Druckstellen. Das heißt, das Material ist irgendwie ganz, ganz wichtig, da muss man sich sehr für interessieren. Die Frage, ob man jetzt unter Schulter und Beckenkamm, also Brustkorb unter Beckenkamm, noch was legen sollte, hängt auch von der Figur des Patienten ab. Ja, wenn der jetzt auf einem schwer adipöser Patient auf dem Bauch liegt und sozusagen ihm da der Bauchinhalt noch in den Thorax reindrückt, das ist keine gute Idee. Also man muss sich über die Figur des Patienten Gedanken machen.
Okay, jetzt haben wir schon die ein oder andere Frage klären können. Dann kommt natürlich auch die Frage, wie lange pro Tag? Und hier ist die Empfehlung ziemlich klar, auch wieder in der Proseva-Studie zu lesen, mindestens 16 Stunden, besser sogar länger, weniger eher nicht so. Also schauen, dass man diese Stunden erfüllen kann im Tagesverlauf.
Weniger eher nicht so, ist noch, finde ich, sehr harmlos ausgedrückt, ganz klar. Wir haben ja gesehen, wenn man nochmal an die Geschichte, wir haben es letztes Mal besprochen in der letzten Folge, aber wenn man die Geschichte der Bauchlagenforschung sozusagen betrachtet, sind die Studien alle gescheitert, die kürzere Zeiten der Bauchlage hatten. Das ist ja auch klar. Wir zielen ja, wie gesagt, auf die Lungenprotektion. Und da ist es natürlich sinnvoll, wenn der Patient so lang wie irgend möglich auf dem Bauch liegt, im Idealfall natürlich rund um die Uhr, das geht nicht wegen der Druckstellen. Also die 16 Stunden sind schon als Mindestmaß anzusehen. Das ist in meinen Augen keine Frage. Je länger, desto besser. Da muss man halt irgendwann eine Abwägung machen zwischen dem Risiko der Druckstellen und der möglichst langen Bauchlagerung.
Gut, jetzt wissen wir im Prinzip von der Proseva-Studie auch, dass die 16 Stunden pro Tag das Optimale sind, das, was wir auf jeden Fall erreichen sollten. Eine spannende Frage ist aber auch, wie lange machen wir das Ganze denn im Krankheitsverlauf? Oder umgekehrt, wann hören wir denn auf mit der Bauchlage? Und da wird es etwas weniger eindeutig. Es gibt aktuell keine klaren Leitlinien oder eine harte Evidenz. Auch die Proseva-Studie selbst gibt uns da keine Antwort drauf. Und ein mögliches Vorgehen wäre, die Bauchlage so lange durchzuführen, bis eine Spontanatmung sinnvoll ist. Aber auch hier gilt wiederum, nicht zu früh spontanisieren. Im Zweifel also lieber noch eine weitere runde Bauchlage einplanen.
Ja, das ist zumindest das Vorgehen in unserer Abteilung. Darauf haben wir uns so ein bisschen festgelegt. Man ist ja dann irgendwann an der Grenze. Der Patient wird irgendwann immer besser durch die Bauchlage, die Oxygenierung wird besser. Und dann ist es häufig umstritten. Macht man eben nochmal eine runde Bauchlage oder verzichtet man jetzt darauf? Dann hat er vielleicht erste Druckstellen. Man denkt, muss jetzt nicht nochmal sein und so. Und das ist ja auch schon Arbeitsaufwand und so weiter. Aber tatsächlich erscheint das Vorgehen logisch, dass man so lange die Bauchlage durchführt, bis man spontanisieren kann, bis man einfach den nächsten Schritt in der Entwöhnung machen kann. Und das mit der Spontanisierung ist, wie du eben völlig zu Recht sagtest, sollte man das auch nicht übers Knie brechen. Wir werden das in der späteren Folge nochmal besprechen, wenn es um die assistierte Spontanatmung geht. Aber wir wissen inzwischen ganz gut, dass die schwerkranke Lunge nicht unbedingt Spontanatmung ausgesetzt werden sollte, anders als wir das bisher immer gedacht haben. Und von daher macht das schon einen gewissen Sinn, dass man sagt, man lässt die Lunge so weit ausheilen, dass man eben ganz seriös die spontane Atmung beginnen kann. Und das ist dann vielleicht der richtige Zeitpunkt, wo man sagt, okay, jetzt können wir auf die Bauchlage verzichten. Es macht jedenfalls keinen Sinn, dem Patienten sozusagen auf die Bauchlage zu verzichten, weil man denkt, es ist jetzt zu viel Arbeit oder hat schon eine Druckstelle oder sowas. Dann wird er wieder schlechter und dann wartet man 2 Tage, dann dreht man wieder auf den Bauch. Das ist nicht gut. Lieber einmal zu viel oder zweimal zu viel als einmal zu wenig. Ich glaube, so kann man es auf den Punkt bringen.
Schön, dann haben wir den zweiten Teil unserer Bauchlagenfolge jetzt auch schon beendet und wir können wieder zu unserer kurzen Zusammenfassung am Ende der Episode kommen. Bauchlage, also spätestens bei einem Horowitz-Quotienten unter 150 mm Hg, oft auch schon früher sinnvoll, also den klinischen Verlauf des Patienten beobachten und einordnen, ganz wichtig. Dann die Durchführung sollte strukturiert erfolgen und im Team und mit einer klaren Kommunikation. Wir sollten die Risiken im Blick behalten, Tubus, Zugänge und vor allem die Druckstellen und jederzeit abwägen. Im Krankheitsverlauf oder pro Tag mindestens 16 Stunden und dann im Verlauf individuell entscheiden, im Zweifel eher länger oder nochmal auf den Bauch drehen, nicht zu früh spontanisieren. In der nächsten Folge wollen wir uns dann weitere Lagerungsformen anschauen, zum Beispiel die 135-Grad-Lagerung oder die klassische Seitenlage. Jetzt gibt es noch eine wichtige Ankündigung, und zwar der Sommer steht vor der Tür. Wir wollen auch mal ein bisschen Urlaub machen, am Strand liegen, Cocktails trinken oder in den Bergen ein bisschen wandern. Ich weiß nicht, Georg, was du so vorhast diesen Sommer.
Radfahren.
Auch das eine wunderschöne Sommerbeschäftigung. Und ja, aufgrund dieser Sommerzeit und unserer ganzen Aktivitäten wollen wir jetzt unseren Turnus etwas verlängern. Und deswegen kommen die Folgen jetzt nicht mehr wöchentlich raus, sondern vierwöchentlich. Wir hoffen trotzdem, ihr bleibt am Ball und hört uns gerne weiter. Und wir geben uns alle Mühe, auch weiter schöne Folgen für euch aufzuzeichnen. Aber eben mit etwas Abstand jetzt über die Sommerzeit.
Wir freuen uns auf den Sommer und wir freuen uns aber auf die nächste Folge.
Bis dann. Ganz genau. Bis dann und immer schön weiteratmen.